Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein schöner guten Nachmittag sei euch gewünscht. Da sind wir auch schon wieder. Die Saisonziellinie ist in Sichtweite. Noch 2 Spieltage stehen uns bevor und statt vor lauter Panik die Nerven zu verlieren, wie anderorts, werden wir selbstverständlich bis zum Saisonfinale am 34. Spieltag gemeinsam durchziehen. Das heißt, Fabi und Sören werden auch weiterhin ein Teil von Anpfiff 15:30 bleiben. Hallo Jungs, grüße euch.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag auch aus Meerbusch. Heute mit Sonne.
Richtig, die Sonne scheint, das ist ein gutes Zeichen, vielleicht auch fürs kommende Wochenende, wir werden sehen. Ja, die Einleitung zielt schon auf die ein oder andere Situation hin, mit Blick in die zweite Liga, wo wir am besten heute direkt mal kurz mit starten. Ich würde sagen, Fabi, wir starten auf der anderen Rheinseite von Düsseldorf, und zwar der 1. FC Köln hat ja völlig vor Panik den Aufstieg noch zu verspielen, kurzerhand nochmal den Trainer rausgeschmissen.
Ja, und jemanden aus der Rente zurückgeholt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, den Matchball zu Hause gegen Regensburg in der Art und Weise zu vergeben, mit der Spielweise, tut natürlich auch sehr, sehr weh. Bis jetzt trotzdem noch in der komfortablen Position auf Platz 2 zu stehen. Allerdings, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man auf die Tordifferenz guckt, sind die 3 Punkte bei einer Niederlage eigentlich auch nichts mehr wert, weil dann wirst du einkassiert von den Mannschaften, die hinter dir stehen. Von daher kann es wirklich vielleicht sogar die letzte Möglichkeit gewesen sein, die Stimmung wieder zu kippen, ins Positive, jemanden mit Erfahrung reinzuholen und einfach nur zu versuchen, über die Ziellinie zu kommen, auch wenn es mit den nächsten beiden Spielen in Nürnberg und dann, glaube ich, zu Hause gegen Kaiserslautern echt schwer wird.
Ich wollte gerade sagen, also ein Sieg sollte da auf jeden Fall schon bei rumkommen, um letztendlich, ich habe den Tabellenrechner auch schon jetzt mehrfach hin und her getickert, also 3 Punkte sollten es für den FC auf jeden Fall aus den letzten beiden Spielen sein. Sören, letzten 5 Spiele, 5 Punkte für den FC, hätte man sich eigentlich auch schon früher überlegen können, oder?
Nein, finde ich. Okay. Man darf, glaube ich, nicht die Situation vergessen, die in Köln auch im Sommer Thema war, dass du im Prinzip mit einer Mannschaft in die Saison gehst, die kaum verändert werden konnte, aus den bekannten Gründen. Du startest in die Saison dann quasi mit einer Mannschaft, die aus der Bundesliga fast sang- und klanglos abgestiegen ist. Du musst sparen an allen Ecken und Kanten. Du holst einen neuen Trainer. Und ich glaube, dass, also wenn der VfL Bochum nächste Saison in der zweiten Liga 2 Spieltage vor Schluss auf dem 2. Tabellenplatz steht, dann bin ich der Letzte, der über den Trainer meckert. Ich kann verstehen, die Situation ist dramatisch. Man hat so den negativen Trend im Moment. Aber ich glaube, dass man auch Keller oder jetzt eben Struber es eigentlich nicht hoch genug anrechnen kann, dass du in so einer Saison auf dem 2. Tabellenplatz stehst. Und die Gründe verstehe ich nicht, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, der Köln hätte es auch mit Struber noch geschafft, aufzusteigen. Aber es ist Köln, es ist ein Traditionsverein, da sind andere Gesetze, da sind andere Menschen, die Einfluss nehmen wollen auf die sportliche Situation. Und dann passieren solche Dinge. Aber ich glaube, dass dieser Schritt nicht in Ordnung ist.
Mhm. Fabi, du hast letzte Woche schon angesprochen, in der zweiten Liga geht es nicht um Schönspielerei, letztendlich zählen die Punkte. Und da sieht man, glaube ich, jetzt auch bei den Kölnern im Nachhinein, es geht eigentlich nur noch um den Aufstieg. Deswegen wahrscheinlich auch Friedhelm Funkel, ja?
Ja klar, alles andere zählt jetzt einfach nicht mehr. Trotzdem, es wird nicht einfach werden. Mhm. Und am Ende, glaube ich auch, ist es für einen Verein wie den FC, der mit Sicherheit auch nicht finanziell auf Rosen gebettet ist, unabdingbar eigentlich in so einer schlechten Zweitligasaison aufzusteigen, und ich habe es in unsere Gruppe auch schon mal reingeschrieben, es ist schon aberwitzig, dass du im Zweifel nicht mal 60 Punkte brauchst, um aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufzusteigen. Das muss man sich mal vor Augen führen, und das zeigt dann entweder A, wie schlecht die Liga eigentlich ist, auch vom Niveau her, oder man ist da deutlich positiver eingestellt und sagt, man sieht dann einfach nur, wie ausgeglichen diese Liga ist. Und gleichzeitig, egal für welche Variante oder Version man sich entscheidet, kann einem nur Angst und Bange sein, was im Zweifel eines Aufstiegs auf die Mannschaften zukommt in der ersten Liga.
Ja, das stimmt. Friedhelm Funkel, wäre es dann der sage und schreibe 7. Aufstieg dann mit einer Mannschaft in die Bundesliga. Ich glaube, am Wochenende kann man Samstag in Hamburg, Samstag ist, glaube ich, das Spiel, davon ausgehen, dass da sehr viel Alkohol konsumiert werden wird. Denn ich glaube, wir drei sind uns einig, da dürfte nach dem 4:0 Auswärtssieg in Darmstadt jetzt auch endgültig nichts mehr schiefgehen. Da stimmt er mir doch zu, oder? Wir hatten uns ja zwischenzeitlich Sorgen gemacht, ne?
Ja, ich glaube, das braucht man nicht. Ist jetzt alles, glaube ich, angerichtet für eine riesen Aufstiegsparty in Hamburg. Ich glaube, es hätte auch keinen besseren Tag, keine bessere Ansetzung geben können. 8:30, 10. Mai. Ich glaube, das würde in die Geschichtsbücher einkehren, dass der HSV wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Ja, man darf nicht unterschätzen, aber mit den Voraussetzungen, es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und ich glaube, dann sind wir für uns auch alle einig. Dann freuen wir uns, dass der HSV endlich wieder zurück in der Bundesliga ist.
Richtig, richtig. Gut, und dann kommen die Mannschaften in die Verlosung, die momentan noch um den dritten Platz spielen. Tabellenrechner hin oder her, mit 4 Punkten aus den letzten 2 Spielen wird Elversberg es meiner Meinung nach, meiner Rechnung nach, auf jeden Fall schaffen. Die Fortuna aus Düsseldorf mit 2 Siegen wird nicht reichen aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses. Ich weiß nicht, Fabi, wie sind so deine Prognosen? Du bist wahrscheinlich auch schon mal den Spieltag durchgegangen.
Ja, du hast halt jetzt das direkte Duell zwischen Paderborn und Magdeburg, die sich gegenseitig die Punkte abnehmen werden. Ich glaube, Lautern ist für mich auch raus, genauso wie die Fortuna. Und am Ende glaube ich, dass es Paderborn in die Relegation schaffen wird.
Mhm. Die Paderborner ja am Wochenende auf Schalke gewonnen sollen. Und Magdeburg sich quasi ja selbst aus dem Rennen genommen mit der 5:0 Heimniederlage zu Hause gegen Münster. Wäre es bei dir so momentan?
Ja, ich würde mit Elversberg gehen. Ich glaube, sie haben jetzt doch ein etwas leichteres Heimspiel, sage ich mal, gegen Braunschweig. Klar, die sind in einer sehr guten Form, aber ich glaube, dass eben auch die Ruhe im Umfeld dafür Sorge getragen wird, dass Elversberg den dritten Platz nicht mehr verlieren wird. Klar, sie hat das letzte Spiel auswärts auf Schalke, aber ich glaube, da kannst du auch einen Punkt holen und deshalb würde ich mit Elversberg gehen. Mhm.
Gut, dann lassen wir uns da mal überraschen. Fabi, du meldest dich noch wegen Samstag, ob du da der Fortuna noch die Daumen drücken möchtest. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Champions League. Und da hatten wir ja alle nach der letzten Woche schon feuchtfröhliche Augen und konnten unseren Augen jetzt in dieser Woche auch kaum trauen, denn die Spiele von letzter Woche wurden nochmal getoppt. Angefangen am Dienstag haben sich die Italiener durchgesetzt. Inter Mailand in einem wahren Spektakelspiel setzte sich danach Verlängerung mit 4:3 gegen Hansi Flicks Barcelona durch. Am Ende verdient, Sören, oder glücklich?
Ja, ich würde schon sagen, verdient. Wenn du insgesamt 7 Tore schießt gegen Barcelona, die ja angeblich mit die beste Mannschaft im Moment in Europa sind. Was man einfach sagen muss, glaube ich, beide Spiele oder jetzt auch das letzte Spiel, es war Duell auf Augenhöhe. Klar hatte Barcelona auch im Rückspiel immer wieder Phasen, wo sie ja die klar dominantere Mannschaft waren. Aber im Prinzip konnte Inter sich nur selbst aus dem Wettbewerb nehmen, wenn man die schnellen Gegentore in der zweiten Halbzeit nimmt. Auch die 2-0-Führung darfst du dir eigentlich so nicht wegnehmen lassen. Aber danach haben sie weiter Fußball gespielt, auch wo man so leicht den Eindruck hatte, oh je, jetzt ist Barca weiter. Ja, dann spielst du in der Nachspielzeit im Prinzip das Unentschieden, bist wieder voll drin. Und das spricht, glaube ich, einfach auch für das Momentum oder für die Moral von Inter, nie aufzuhören. Und das hat, glaube ich, auch Barca einfach mürbe gemacht. Und dementsprechend würde ich schon sagen, geht Inter nach diesen 2 Duellen auch verdient ins Finale.
Mhm. Wir hatten ja gestern schon kurz geschrieben, zweite Mal in 3 Jahren jetzt auch im Finale Inter. Unterm Strich kann man, glaube ich, auch sagen, Mentalität hat sich durchgesetzt. Davor gegen die Bayern auch immer nach Rückschlägen zurückgekommen, immer nochmal eine Antwort gehabt.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass sich die Qualität durchgesetzt hat, weil ich glaube schon, die war sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale auch auf der anderen Seite vorhanden. Was man bei Inter sagen muss, im Halbfinale war es nochmal ein Stück weit dramatischer, weil du zweimal eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben hast. Ich glaube halt einfach, dass Inter zur richtigen Zeit wirklich auch das nötige Spielglück auf seiner Seite hatte. Muss man ganz klar so sagen, das brauchst du auch auf diesem Niveau bei solchen Spielen. Und klar, am Ende über 2 Spiele gesehen, mit der Mentalität und auch dem Stadion im Rücken, im Rückspiel, bist du natürlich dann schon auch verdient ins Finale eingezogen. Braucht mir keiner erzählen, dass es irgendwelche anderen Dinge wie Glück oder sonstiges waren, sondern du musst natürlich auch Barcelona auch erstmal in einem Heimspiel so hernehmen können, die Schwächen so aufdecken, immer wieder zurückkommen. Aber klar, am Ende, wenn du in der 93. Minute mit deinem Innenverteidiger den Ausgleich erzielst, dann gehört natürlich schon auch ein bisschen Spielglück mit dazu. Und von daher kann man eigentlich nur sagen, dass eine Mannschaft, die auf dem Weg Bayern und Barcelona ausscheidet ins Finale, durchaus auch sich berechtigte Hoffnung machen kann, das Ding auch zu holen und völlig verdient nach München fährt am 31. Mai.
Ja, haben auf jeden Fall auch eine kurze Anreise nach München. Ich denke auch, dürfte ein Heimspiel für die Italiener dann in München werden. Für Barca wäre es das erste Finale seit sage und schreibe 2015 gewesen. Knapp gescheitert. Jetzt steht am Wochenende dann der Clásico am Sonntag an. Da geht es ja dann auch noch um die Meisterschaft. Und ganz interessant vielleicht noch vom letzten Finale, wo Inter gestanden hatte, waren jetzt bei dem Spiel immer noch 8 Spieler in der Startformation. So eine leichte Parallele zu den Bayern zu ziehen, oder? Vielleicht wollen sie sich da jetzt nochmal, ja, für die Niederlage damals gegen City war es, meine ich, 1-0, ja, auf Wiedergutmachung.
Ich glaube, es ist halt ein komplett anderes Spiel. Ich glaube, du hast mit Paris, werden wir auch gleich drüber sprechen, schon auch eine Mannschaft, die durchaus berechtigt ja, auf den Pokal schielt. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn du eingespielt bist, wenn du eine gewisse Qualität in der Truppe hast, was nicht mehr zu bestreiten ist, wenn du das zweite Mal innerhalb von 3 Jahren im Finale stehst. Aber wie gesagt, es wird ein heißer Tanz werden am 31.
Genau, können wir uns schon drauf freuen. Ja, Sören, wer mir vor der Beginn der Champions League-Runde gesagt hätte oder sogar am 8. Spieltag, dass PSG das Finale bestreiten wird, da ging es halt mehr oder weniger noch ums Weiterkommen überhaupt für PSG gegen den VfB, den hätte ich ein bisschen für verrückt erklärt. Und am Ende kann man jetzt festhalten, PSG zieht da auch verdient ins Finale ein.
Ja, absolut. Auch ich glaube, der 2-1-Heimsieg gegen Arsenal im Rückspiel hat, glaube ich, auch nochmal gezeigt, dass die Mannschaft nicht nur Talent hat, sondern dass sie auch in gewissen Phasen, die man dann eben auch gegen Arsenal überstehen muss, stabil ist. Sie haben einen unglaublich guten Torwart im Moment im Tor. Eingespielte Mannschaft, die sich aufeinander verlassen kann. Und dann kannst du eben auch Arsenal schlagen, die sicherlich auch eine super Champions League-Saison gespielt haben. Aber dann reicht es eben nicht. Und von daher glaube ich, dass wir zwei Mannschaften im Finale sehen, die zu Recht da stehen. Und da schließe ich mich an. Also wer zu vor der Saison gesagt hätte, Mannschaft aus Italien und Frankreich stehen im Finale. Ja, das spricht, glaube ich, auch schon ein bisschen dafür, dass sich die Länder wie England oder eben auch Deutschland strecken müssen, um nächste Saison ähnlich erfolgreich abzuschneiden.
Mal wieder die Italiener. Ja, ich glaube, man kann festhalten, gestern Fabi hat auf jeden Fall Donnarumma einen großen Impact aufs Spiel gehabt. Ich denke an die Anfangsphase, wo er da zwei, drei Dinger pariert. Wenn da einer von reingeht, kann das Spiel natürlich auch komplett anders laufen. Haben sie schon ein bisschen
Ja,
Glück gehabt.
was heißt Glück? Klar, er ist ja auch, es waren jetzt nicht alles Weltklasse-Paraden, sondern er hat auch mal Glück gehabt. Hier glaube ich gleich bei dem Kopfball nach 3, 4 Minuten, wo er angeköpft oder angeschossen wird. Es gehört aber auch dazu. Ich glaube, Arsenal hat es in dem Spiel verpasst, in den ersten 10 Minuten einfach 1-0 in Führung zu gehen. Dann ist das Spiel meines Erachtens auch wieder ein bisschen verflacht. Paris hat mehr Ballbesitz oder Spielanteile sich dann auch generieren können. Hat dann natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, mittlerweile eine Mannschaft, die brutal viel Qualität, vor allem auch in der Offensive hat, gehen dann in Führung. Und ich glaube, den Vorwurf, den sich Arsenal machen muss, dass es ein Spiel war der vergebenen Chancen, selbst dann auch nach dem ja, Anschlusstreffer, Saka ja die Riesenmöglichkeit gehabt, wo er wirklich nur seinen Fuß hinhalten muss aus 6 Metern, sogar nochmal den Ausgleich zu erzielen. Also es war schon dann auch so, dass Paris das ziemlich clever über die Zeit gebracht hat, mit der entsprechenden Qualität, individuellen Qualität, die du auf dem Niveau brauchst. Und in dem Fall muss man auch über 2 Spiele hinweg sagen, vor allem das Spiel in London mit inbegriffen, dass Paris durchaus verdient weitergekommen ist und über 180 Minuten für mich auch die bessere Mannschaft war.
Ja, Richtig gutes Schlusswort, perfekt. Gut, und dann lasst uns mal weitermachen mit dem 32. Spieltag. Da nochmal kurz zurückblicken. Fabi, wir müssen gratulieren oder können dir gratulieren, dir und dem FC Bayern, zur 34. Meisterschaft. Die Schale ist wieder zurück in München. Am Ende einer Saison, wo du mit zufrieden bist.
Es kommt darauf an, wie sie zu Ende gespielt wird, weil ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass der Meistertitel bei den Bayern immer so abgetan wird. Ich habe dann auch mal geguckt, angenommen in der Theorie, die letzten beiden Spiele würden gewonnen werden, dann wirst du mit 82 Punkten Meister. Das hätte in mindestens 7 oder 8 Fällen in den letzten 10 Jahren auch zur Meisterschaft gereicht. Es kommt nicht immer von ungefähr. Klar waren die ein oder anderen Spiele dabei, die jetzt nicht besonders ansehnlich waren. Aber du hast die Ergebnisse eingefahren. Und deswegen finde ich es dann immer ein bisschen schade, wie das bei uns dann einfach so abgetan wird. Teuerster Kader, Bayern muss Meister werden. Ich glaube, man kann sich dann schon auch mal über eine Meisterschaft freuen, speziell dann auch, wenn man im Vorjahr chancenlos war. Klar, in der Gesamtbetrachtung kommt dann immer die Champions League mit dazu, wo ich auch sagen muss, du bist denkbar knapp an Inter Mailand gescheitert, die jetzt im Finale stehen. Und du warst da nicht zwingend die schlechtere Mannschaft. Ganz im Gegenteil, da gehört es dann eben auch mal dazu, dass das Glück auch auf deiner Seite ist, was nicht der Fall war. Und klar, das Einzige, was man natürlich sagen muss, wenn du seit 5 Jahren nicht mehr im Pokalfinale warst, solltest schon mal gucken, dass es ein Stück weit nächstes Jahr oder nächste Saison dann ein bisschen weitergeht. Wir haben einen neuen Trainer mit Company bekommen, da möchte ich auch nochmal dran erinnern, zu Beginn der Saison, glaube ich, schon viele schon wieder abgeschrieben hatten. Da muss ich auch erstmal alles einpendeln. Und vielleicht war es genau das Jahr, was der FC Bayern gebraucht hat in einer gewissen Hinsicht, um ja ein Stück weit auch im Team zusammenzuwachsen. Jetzt wird es ein paar Veränderungen im Sommer geben. Und ich sehe eigentlich im Moment eher positiv der Zukunft hingegen als pessimistisch zu sein. Und ich glaube, da steckt schon ziemlich viel in der Mannschaft drin. Und so würde ich es dann auch, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, letztendlich, Vincent Kompany hast du angesprochen, letztendlich war es mehr oder weniger so, ja, der gleiche, größtenteils der gleiche Kader wie in der Vorsaison, außer mit Olise natürlich jemanden mit dazu geholt. Thomas Müller am Anfang des Spiels war ganz interessant, dass die Kadermischung seit Pep ja nie so richtig zusammengepasst hat, sowohl Mannschaftstrainer, Trainervorstand und sonstiges, dass er das jetzt aber in der jetzigen Mannschaft und auch für die nächsten Jahre auf einem sehr guten Weg sieht. Muss man die nächsten Jahre jetzt wieder mehr oder noch deutlich mehr Angst vor den Bayern haben?
Boah, das ist eine gute Frage, ob man wirklich Angst hat. Also ich glaube, in Deutschland musst du immer Angst haben vor den Bayern. Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, dass sie diese Liga auch dominieren können. Klar, und dann hoffen wir natürlich auch, dass sie international wieder schlagfertig sind. Aber du hast ja Neuzugänge angesprochen. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, haben vielleicht nur vielleicht 2 Spieler wirklich überzeugt. Und das war Olise auf jeden Fall. Das war natürlich mit Abstrichen Urbig. So, aber wenn du jetzt den vermeintlichen Königstransfers, die Holding Six mit Palinha nimmst, kaum zu sehen. Von daher glaube ich schon, dass der Kader jetzt im Sommer sicherlich noch ein kleines Update braucht. Klar, die Stützen haben jetzt verlängert. Aber ich denke schon, dass die Qualität in der Breite erhöht werden muss. Das hat ja auch das Champions League Viertelfinale gezeigt, dass man auf Verletzungen nicht so in der Qualität reagieren konnte. Und das wird sicherlich eine Aufgabe sein, dass du im Sommer wirklich noch ein paar Jungs dazu holst, die Qualität anheben.
Ich glaube aber tatsächlich muss man vielleicht auch noch eins dazu sagen. Klar, im Nachgang ist es immer einfacher zu sagen, dass wenn alle fit gewesen wären, hätte es mit Sicherheit auch vielleicht andere Ergebnisse erzielt gegen Inter Mailand. Sowas kannst du aber nicht planen. Und ich glaube, keine Mannschaft der Welt kann es verkraften, wenn dir zwei, drei Säulen in der Saison wegbrechen. Vor allem nicht auf dem Niveau, weil ich glaube, es ist dann schon schwierig, gleichwertigen Ersatz im Kader zu haben, weil das kostet natürlich auch alles verdammt viel Geld. Und wo ich euch recht gebe, ist, glaube ich schon, dass du in der einen oder anderen oder in dem einen oder anderen Teil der Mannschaft durchaus auch versuchen musst, auch jemanden abzugeben, beziehungsweise jemanden neuen zu bekommen. Aber so dieses Gerüst an sich finde ich jetzt schon auch wettbewerbsfähig, wenn es um Europas Krone geht.
Ja, so komm, um das Thema komplett rund zu machen, das ist ja ein Thema, was momentan große ja, Wellen schlägt. Also ich bleibe dabei, letztendlich müssen die Bayern auf jeden Fall was in der Defensive tun. Letztendlich Defense wins Championships und alle hoffen jetzt, dass der Transfer von Florian Wirtz jetzt unter Dach und Fach gebracht wird. 140, 150, 160 Millionen. Also ich bin der Meinung, das Geld könnte durchaus sinnvoller investiert werden. Florian Wirtz kann auch noch warten. Ich sehe den Willen von Uli Hoeneß da vielleicht so auf seinen letzten Metern bei den Bayern da noch ein Vermächtnis zu hinterlassen. Mit dem Spieler schlechthin, den hat man bis 2030 wahrscheinlich mit Musiala, Pavlovic, Wirtz und alles mögliche offensiv, alles tipptopp aufgestellt. Aber gerade in der Defensive, das hat man gerade auch jetzt am Wochenende, zumindest in der ersten Halbzeit gesehen, ja, hat man seine Probleme in der Defensive. Und ich glaube, da sollten die Bayern erstmal ansetzen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder allgemein mit dem Wirtstransfer so dazu steht, Sören oder Fabi.
Ja, gerne, Fabi.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es wird zu viel Hype um Florian Wirtz gemacht, wenn ihr mich fragt. Klar ist es ein Spieler, den jede Mannschaft gerne in den eigenen Reihen hat. Ist es der Spieler, den der FC Bayern braucht? Vielleicht ja, für die nächsten Jahre, wenn man sich vorstellt, welche Offensive, wenn Leroy Sané geht, es wird Serge Gnabry nächstes Jahr spätestens gehen, genauso wie Kingsley Coman, dann ist es natürlich, wie sagt man, ein Segen, einen Spieler wie Florian Wirtz in der Offensive mit dabei zu haben. Würde ich das Gesamtvolumen von 250 plus Millionen investieren jetzt im Sommer? Nein, würde ich nicht. Weil es gibt mit Sicherheit auch in der Abwehr oder auch meines Erachtens im zentralen Mittelfeld durchaus die ein oder andere Baustelle, die höhere Priorität bei mir genießen würden als Florian Wirtz. Was natürlich die Sache ein bisschen verzwickt macht. Du kannst einen Florian Wirtz nicht einfach nochmal ein Jahr beiseite schieben. Ich glaube, wenn die Tür aufgeht, dann musst du die Chance beim Schopfe packen, weil in einem Jahr ziemlich viel passieren kann und im Zweifel sich viele Dinge so ändern, dass er dann eben nicht mehr so positiv gegenüber einem Wechsel zum FC Bayern gegenübersteht. Und das ist schon der Punkt, dass man vielleicht sagen muss, wenn das wirklich so ist, was man in den Medien aktuell lesen kann, dann ist es vielleicht die Chance, die du ergreifen musst und gar keine andere Wahl hast. Und dann vielleicht abschließend zum Thema Florian Wirtz. Ich habe es schon mal gesagt. Ich glaube, der Kerl ist gut beraten, wenn er in Deutschland bleibt, irgendwo in seinem Umfeld, wo er sich auskennt. Mir ist es nach wie vor egal, wo er spielt. Von mir aus kann er auch in Leverkusen bleiben, von mir aus auch gerne noch 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahre. Hauptsache, wir halten solche Spieler wie ihn in der Bundesliga.
Da stimme ich auch soweit zu. Bei dir so noch ein Thema oder sind wir?
Nee, also ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, dass jetzt die nächsten Wochen sicherlich auch ein bisschen davon abhängt, was macht Xavi und dann wird man sehen, wo Wirtz landet. Ich würde mich dabei anschließen. Also zwingend nach München müsste er jetzt aus meiner Sicht nicht wechseln.
Du würdest ihn da jetzt nicht unbedingt gerne sehen.
Ja, was ist seine Position? Die 10. Du hast mit Musiala die 10. Also ich glaube, das muss nicht unbedingt sein.
Okay. Ist ein Riesenrattenschwanz das Thema, ne? Was das dann
Ja.
alles mitbringt. Gut, Sören, komm, dann lass uns weitermachen mit den Mannschaften, die sich hinter den Bayern einreihen in dieser Saison. Fass mal das Rennen um Europa zusammen. Ich würde sagen, Leverkusen und die Frankfurter kannst du mit reinnehmen, beziehungsweise Leverkusen-Freiburg im Kampf mit Dortmund.
Ja, ich glaube, die ersten drei Plätze sind klar, also beziehungsweise Platz 2 ist klar mit Leverkusen. Die Frankfurter werden sich den dritten Platz auch nicht mehr nehmen lassen. Und es wird jetzt natürlich in den nächsten zwei Spielen jetzt nochmal spannend sein. Also ich glaube nicht, dass die Dortmunder jetzt nochmal irgendwie, dass du die beiseite schieben kannst. Ich denke mal, dass die Dortmunder Freiburg noch überholen werden und sich für die Champions League qualifizieren. Dafür brauchst du zwei Siege. Das würde ich den Dortmundern schon zutrauen. Ja, und dann wird's ein kleines, enges Rennen mit Freiburg und Leipzig. Wer sich da die Plätze noch sichert hinter Dortmund. Klar, Leipzig hat mit Bremen kein ganz so einfaches Auswärtsspiel, glaube ich jetzt. Und die Freiburger müssen auswärts nach Kiel. Also ja, es wird der letzte Spieltag, glaube ich. Wird wirklich entscheidend sein, wer in die Champions League kommt. Aber an den ersten ja, drei Plätzen ist, glaube ich, nichts mehr dran zu rütteln.
Fabi, die Freiburger am Sonntag brutal gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht, teilweise phasenweise an die Wand gespielt. Am Ende muss man wirklich, glaube ich, festhalten, waren es zwei verlorene Punkte für die Freiburger, die im Kampf um Platz 4 dann Gold wert gewesen wären. Ne? Jetzt immer noch ein Punkt vor den Dortmundern, zwei Spieltage vor Schluss.
Ja, also ich glaube, man hat nur auf dieses verschmitzte Lächeln von Lars Ricken bei Sky 90 achten müssen, als er mitbekommen hat, dass doch noch der Ausgleich gefallen ist. Tut natürlich sehr weh. Bleibe aber bei mir, bei dem Standpunkt, um es kurz abzubügeln, phänomenales Spiel, die ersten 60, 70 Minuten von den Freiburgern und am Ende gibst du ein Stück weit naiv den Dreier aus der Hand. Aber ich bleibe dabei und mache es dann komplett. Trotz alledem würde ich mir wünschen, dass der BVB schon unter die ersten vier kommt, weil es einfach eine Mannschaft ist. Das hat man dieses Jahr auch wieder gesehen. Die kannst du bedenkenlos in der Champions League spielen lassen. Gruppenphase sollte in der Regel immer machbar sein. Und ich bin ein großer Fan davon, dass wir mit Leverkusen jemanden in die Dreier-Kombo aufnehmen, die wirklich auch den Namen Top-Verein verdienen. Und dazu braucht der BVB die Einnahmen aus der Champions League. Ohne die wird es nämlich schwieriger werden, glaube ich, auch qualitativ den Kader im Sommer wieder zu verbessern. Punkt.
Punkt, sehr schön. Ich gehe davon aus, dass es für den BVB nicht reicht. Ich denke, 4 Punkte werden es letztendlich, weil sie gegen Leverkusen jetzt am Wochenende nicht gewinnen werden, wobei die Statistik da eindeutig für die Dortmunder spricht in den letzten Jahren. Lassen wir uns da mal überraschen. Sondern hat ja angesprochen, die Freiburger dann in Kiel, die auch alles reinwerfen müssen, um Platz 16 noch zu holen. Und ja, bei den Wolfsburgern noch ganz kurz hören. Die haben auch ganz komisch auch 2 Spieltage vor Schluss noch die Reißleine gezogen. Da ging es ja eh um
Ja.
nichts mehr in der Saison.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also Anfang der Saison, glaube ich, schon hat es gepasst mit Ralf Hasenhüttl und Wolfsburg. Und dann war es ein schleichender Prozess Anfang des Jahres, glaube ich, wo wir immer gesagt haben, ja, gegen gegen Mannschaften, die unterhalb von Wolfsburg stehen, tabellarisch, Punkte verschenkt. Und ich denke mal, hätten sie da 2, 3 Siege geholt, wäre Wolfsburg auch noch mit in der Verlosung gewesen, vielleicht sogar international dabei zu sein. Aber sie haben sich mal wieder selbst genommen. Und es ist nach wie vor irgendwie ein verrückter Standort. Du hast eigentlich Top-Voraussetzungen, hast ein ruhiges Umfeld, hast Kohle. Ja, und du kriegst die PS, die VW-PS nicht auf die Straße. Und es ist mal wieder eine mehr als enttäuschende Saison für die Wolfsburger.
Ja, 8 Spiele zuletzt ohne Sieg. Ja, im Verhältnis 6 Trainerentlassungen diese Saison in der ersten Liga. Und bei der zweiten Liga waren wir schon bei sage und schreibe 15 Trainerentlassungen. So, ich würde vorschlagen, wer macht das Rennen danach, Sören? Die Gladbacher verabschieden sich so die letzten 3 Wochen auch nach und nach aus den internationalen Rängen. Jetzt auch am Wochenende wieder.
Ja, 4-4 gegen Hoffenheim, klar, wildes Spiel. Aber ich glaube, gerade als Gladbach-Fan, glaube ich, muss man jetzt die Hoffnung begraben, noch mal international dabei zu sein. Es sah zwischenzeitlich wirklich gut aus, da hatte ich sie auch auf der Rechnung. Ja, und dann ist es so, das zeigt sich dann vielleicht auch, dass die Mannschaft noch nicht so stabil ist, um wirklich jetzt schon den nächsten Step zu machen, international dabei zu sein. Ja, eine bedeutungslose Saison, glaube ich, muss man einfach sagen. Und das wird sich an den nächsten 2 Spielen dann sicherlich auch nicht mehr großartig ändern.
Fabi 2-0 geführt, 3-2 geführt. Ja, und am Ende stehen jetzt 3 Niederlagen in Folge. Wir hatten ja nach dem Leipzig-Spiel, wo sie gewonnen hatten, gesagt, da ist der Sieg gegen den Großen und hatten da ja schon ja, Hoffnung gehegt, dass es da vielleicht für mehr reicht. Aber am Ende, ja, bleibt der negative Trend.
Ja, und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es am Samstag richtig was auf die Mütze bekommen könnte.
Ja.
Spielst nämlich in München und ja, ich glaube schon, dass das nochmal ein Spiel ist. Wie gesagt, du bist jetzt eigentlich mehr oder weniger raus. Klar, theoretisch kannst du noch irgendwo angreifen durch die Konstellation mit VfB im Pokalfinale. Müsstest du aber Sechster werden, das heißt 5 Punkte auf Leipzig. Ich glaube, kommen da ein paar Komponenten zusammen, die es echt ziemlich knifflig machen am Samstagabend und dann bist du eben wieder nicht vorangekommen in der Saison, glaube ich, wo es durchaus möglich gewesen wäre für die Gladbacher auch, in dem ein oder anderen Spiel den ein oder anderen Punkt mehr zu sammeln, um dann eben vielleicht auch mal den großen Wurf zu schaffen und international zu spielen, weil, und so weit würde ich mich auch aus dem Fenster legen, nächstes Jahr die Leipziger und auch die Dortmunder durchaus besser performen werden, punktetechnisch, und dann wird es so oder so wieder ganz schwer für die Gladbacher.
Du hast das internationale Geschäft noch angesprochen. Eine Mannschaft, die es nur noch schaffen kann über den DFB-Pokal, ist der VfB Stuttgart zu hören. Und der gewinnt hochverdient, wenn auch ziemlich strittig, auf Pauli mit 1-0 durch ein Elfmetertor von Nick Woltemade. Nee, stimmt gar nicht. Den hat er verschossen.
Genau, den hat er verschossen. Genau, Nikola Vasil stand natürlich im Fokus. Ich glaube, er hat die Stuttgarter relativ lange geärgert. Du hast richtig angesprochen, es war ja im Prinzip ein Spiel auf ein Tor. VfB hatte unglaublich viele Torchancen, den Elfmeter. Ja, und dann ist sicherlich die strittige Szene mit der gelb-roten Karte gegen Vasil, der natürlich jetzt auch fehlen wird nächste Woche, beziehungsweise jetzt am Wochenende, ist schon ein herber Verlust. Gleichzeitig muss man, glaube ich, auch sagen, dass es ein bisschen dumm war oder ein bisschen Fingerspitzengefühl gehört dann auch dazu, vom Schiedsrichter da nicht nochmal die Gelb-Rote zu zeigen. Ja, aber der VfB, wie gesagt, verdient gewonnen. Spiel auf ein Tor, unglückliche Szene sicherlich vor Abpfiff. Aber es passt auch, glaube ich, auch so ein bisschen in die Schiedsrichterleistung, die in der Saison, glaube ich, auch von vielen Schiedsrichtern nicht so konstant war, wo man viele Entscheidungen hatte, die wirklich strittig waren, und das gehört jetzt, glaube ich, auch dazu. Wenn du ein bisschen Fingerspitzengefühl hast, dann guckst du einfach in eine andere Richtung, auch wenn er dann nochmal meckert und lässt das Spiel so zu Ende laufen. Aber es passt dann auch eben so ein bisschen zu der ganzen Geschichte.
Mhm. So, Fabi, dann haben wir noch die Mainzer im Rhein-Hessen-Duell gegen die Frankfurter, im Rhein-Main-Duell gegen die Frankfurter. Schiedlich friedlich 1-1.
Ja, bis auf die wahnsinnigen die dann ein Stück weit wieder die Plattform nutzen. Das ist echt verdammt traurig. Man fragt sich manchmal, woher das Ganze kommt. Am Ende, um aufs Spiel zu kommen, ja, ich glaube, es war dann irgendwie so ein Schulterschluss. Es war jetzt ein ganz ordentliches Bundesligaspiel, ziemlich spannend auch bis zum Ende. Finde vielleicht die Frankfurter auch ein bisschen mit dem Komfort der tabellarischen Situation auch nicht all-in gegangen zum Ende hin, um das Spiel dann wirklich auch nochmal umzubiegen. Und von daher war es ein absolut gerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Also
ja, das ist das ja zum Ende der Saison, wenn du mehr oder weniger deinen Platz sicher hast, es geht um nichts mehr, bist international nicht mehr in irgendeinem Wettbewerb drin, dann gehst du vielleicht auch nicht mehr in jeden Zweikampf mit 100% oder machst den letzten Meter. Daher denke ich auch, sind die Frankfurter mit dem Punkt in Mainz ganz gut bedient, weil die eigentlich ein bisschen näher am Zweiten zumindest dran waren. Ja, und ein Spieler, den wir nächstes Jahr vielleicht auf der anderen Seite dann sehen, anstatt in Mainz, dann in Frankfurt, könnte Johnny Burkhardt sein. Ne? Jetzt der erste Mainzer, der es geschafft hat, 16 Saisontore zu erzielen. Schon in 27 Spielen sogar nur. Schon verdammt stark. So, und die Bremer bei Union. Da war auch die Hoffnung Europa vor 2-3 Wochen noch, aber die hat sich jetzt auch endgültig in Luft aufgelöst.
Ja, 2-2, wenn du die Ambition vielleicht noch hast oder die Hoffnung, ist das zu wenig. Ja, zu dem Spiel, ich glaube, man muss Union schon ein Kompliment machen, dass sie das Spiel jetzt noch auf 2-2 gestellt haben. Erste Halbzeit, glaube ich, war nicht gut, da haben die Bremer verdient 2-0 geführt. Und zweite Halbzeit war es dann, war kein gutes Fußballspiel, ein Kampfspiel. Und dann 6 Minuten vor Schluss das 2-2 für Union. Ich glaube, das ist in Ordnung, es ist ein Unentschieden, was gerecht ist. Für die Bremer natürlich zu wenig, weil ich glaube schon, dass sie dann auch noch so die leise Hoffnung einfach gehabt haben, sogar an Platz 6 nochmal ranzukommen. Klar, wenn man so sieht, sind nur 3 Punkte, aber muss jetzt alles zusammenpassen, und dementsprechend ist der Punkt dann auch zu wenig.
Ja, und die beiden ungeschlagenen Serien von beiden gehen weiter. Union jetzt sage und schreibe 8 Spiele und die Bremer 6 Spiele ungeschlagen. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung bei den Bremern am letzten Spieltag, dass da eventuell vielleicht, ohne da jetzt was unterstellen zu wollen, schon im Vorhinein, die eventuell noch Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen könnten, wo wir jetzt wären, Sören. Fangen wir mit der traurigen Nachricht zuerst an.
Der Fall
von Bochum am Freitag.
Kommt nur zu einem 0-0. Ganz so traurig natürlich noch nicht, weil es noch nicht offiziell ist, dass man abgestiegen ist. Aber es ist zu wenig. Es war das erwartete Spiel, glaube ich. Kein Leckerbissen. Es war, glaube ich, von vornherein klar, wer das erste Tor schießen wird, wird gewinnen. Und von daher sind beide Mannschaften auch so ins Spiel gegangen. Klar, für den VfL ist das 0-0 zu wenig. Man hatte eine große Chance durch Boadu, der frei auf dem Torwart zuläuft, im Prinzip nur querlegen muss. Dann steht es 1-0, dann hast du vielleicht nochmal oder kehrt die Hoffnung nochmal zurück. Auf der anderen Seite musst du auch froh sein, dass es dann 0-0 ausging, weil Timo Horn dann nochmal einen riesen Ball gehalten hat. Von daher, glaube ich, ja, muss man mit dem 0-0 absolut zufrieden sein. Bei den 10 sicherlich die Verletzung von Philipp Hofmann und von Kevin Müller, dem Torwart, der ja dann auch ausgewechselt wurde. Bei Philipp Hofmann hat sich ja dann hinterher noch rausgestellt, dass es wirklich auch was Ernstes war. Teilweise dann eben ja auch die Lunge noch in Mitleidenschaft gezogen wurde, der auch jetzt am Freitag wohl erst aus dem Krankenhaus kommt. Also es war ein verrücktes Spiel, viele Geschichten. Das, was zählt, sind die Punkte und das war ein Punkt oder zwei Punkte zu wenig für den VfL, denn jetzt sieht es natürlich ja, nicht mehr gut aus.
Ich mache dir da noch ein bisschen Resthoffnung. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass jetzt nach diesem Spieltag der VfL bis zum letzten Spieltag vielleicht noch ein bisschen Resthoffnung hat. Ich kann mir vorstellen, dass Union und Steffen Baumgart im letzten Heimspiel zu Hause schon alles dran setzen werden, zu gewinnen gegen Heidenheim. Und vielleicht passt es jetzt am Wochenende auch, dass der VfL sein letztes Heimspiel dann gegen die Mainzer, für die es ja eigentlich auch um nicht mehr wirklich was geht, muss schon viel zusammenkommen, dass sie da vielleicht dann doch nochmal einen Dreier holen. Und dass die Hoffnung vielleicht bis zum allerletzten Spieltag noch lebt. Und dann haben wir ja noch die Kieler, Fabi, die jetzt aus 3 Spielen 7 Punkte geholt haben und jetzt voll im Kampf um Platz 16 mit drin sind.
Ja.
Überraschend.
Ja, überraschend. Ich glaube aber, da sind wir auch bei einem ähnlichen Thema, die Augsburger förmlich überrollt gefühlt. Die erste Stunde. Trotzdem muss man sagen, ich glaube, du kannst den also überrollt in dem Sinne, dass du 3-0 in Führung gehst. Trotzdem hat es Augsburg jetzt nach wie vor immer wieder versucht. Waren auch viel im Ballbesitz, viele Abschlüsse. Doch am Ende des Tages waren die Kieler halt einfach unglaublich effizient vorm Tor. Und ja, holen wieder mal den Sieg auswärts, mit dem eigentlich, glaube ich, keiner gerechnet hat oder die wenigsten mit gerechnet haben, und du bist wieder ganz dick mittendrin. Und es wird ultra spannend werden, am letzten Spieltag, glaube ich, zu sehen, wer sich dann Platz 16 krallt. Vielleicht nur zu den Bochumern, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, ist der Zug abgefahren. Du hast jetzt 4 Punkte Rückstand. Gibt mir relativ wenig Hoffnung, weil ihr ja noch voller Hoffnung seid. Klar, die soll man nie abschreiben. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Also nach dem letzten Jahr kann es eigentlich nicht mehr getoppt werden. Nur jetzt mal angenommen, die Freiburger wollen Champions League spielen, gewinnen somit jetzt in Kiel am Wochenende. Ja, vielleicht ist am Ende das Torverhältnis, was den VfL dann vom Platz 16 fernhält, könnte natürlich noch durchaus sein. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist eher der 34. Spieltag, wenn, ich glaube, die Bremer haben dann Heidenheim, müssen dann nach Heidenheim, dass es da dann ja, ein bisschen geschoben wird, aber sei das mal dahingestellt. Gut, ohne da jetzt irgendwie Hate
von Bremer zu kommen. Man stellt sich mal vor, das ist im Sinne der Bundesliga, muss man sich mal vorstellen, im Zweifel eine Relegation zwischen Heidenheim und Elversberg.
Ja. Aber erinnert euch mal an, wann war es? Vorletztes Jahr, wo Köln in Bremen gespielt hat, wo die Kölner 5 oder 6 Tore brauchten, um auf, ne? Also, alles ist möglich. Gut, dann sind wir eigentlich für heute schon sehr gut durchgekommen. Und dann haben wir noch die Gewinner des Spieltages. Die wären bei euch?
Für mich ist es Holstein Kiel mit dem Sieg nochmal jetzt wirklich richtig nah rangekommen. Wieder alles in der Hand. Da hätte, glaube ich, auch keiner mit gerechnet vor ein paar Wochen. Von daher Holstein Kiel.
Okay. Gut, dann mache ich weiter. Ich bin ein bisschen abgetaucht. Für mich ist es Jaisle, der die AFC Champions League, die asiatische Champions League geholt hat, unter anderem mit Riyad Mahrez, Firmino und Eduardo Mendy. und eventuell vielleicht auch ein Trainer für die kommende Saison in der Bundesliga ist. Oder ich hätte noch einen, Filippo Inzaghi, der Pisa nach 34 Jahren zurück in die Serie A geführt hat. Da sehen wir dann nächstes Jahr in der Serie A ein Brüderduell auf jeden Fall zwischen Pisa und Inter.
Gut, ich mache es heute recht langweilig. Ich nehme tatsächlich den FC Bayern, weil sie deutscher Meister geworden sind. Und ich glaube, dann bist du auch automatisch der Gewinner des Spieltags.
Und noch Harry Kane hinterhergeschoben, Fabi, der seinen ersten Titel jetzt endgültig hat.
Und Eric Dyer.
Und Eric Dyer, genau. Dann haben wir es doch soweit. Gut, Jungs. Dann machen wir nächste Woche in alter Frische weiter. Ich würde sagen, Champions League steht ja nicht mehr an. Dann können wir ja wieder einen Montag aufnehmen. Brandaktuell dann.
Absolut.
Und dann machen schauen wir mal, was uns der Samstag so bringt.
So machen wir es. Schöne Woche.
Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.